Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen.
So, 15 Uhr am Hohen Knochen. Ich sag mal herzlich willkommen zu einer besonders, ja, kommunikativen Podcast-Folge heute hier im Sauerland. Heute ist zu Gast Hermann Hoffe. Er ist Verleger, Herausgeber, Journalist, Chefredakteur, Netzwerker, Marketingfachmann und vermutlich auch einer der besten Kenner des Sauerlands mit vielen Insights. Wahrscheinlich werden wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Eine spannende Frage: Wird Hermann Hoffe vielleicht bald ein Interview mit dem Sauerländer Bundeskanzler Friedrich Merz im Kanzleramt führen? Schauen wir mal. Aber erstmal herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir hier zu dieser Aufnahme, zu diesem Podcast zusammenkommen.
Vielleicht noch eine kurze Info. Normalerweise siezen wir uns in diesem Format. Wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Tagen. Deswegen haben wir uns aufs Du geeinigt, damit alle Bescheid wissen. Und dann können wir jetzt auch loslegen. Vielleicht legen wir ganz klassisch mal los. Hermann, magst du dich mit ein paar Sätzen mal selber beschreiben? Wer bist du?
Ja, Hermann Hoffe aus Kükelheim, einem der kleinsten, aber auch schönsten und interessantesten Orten des Sauerlandes. Und dort bin ich geboren, bin ich aufgewachsen, wieder zurückgekommen nach dem Studium. Dort arbeite ich, da ist mein Büro, da wohne ich. Und ja, Kükelheim ist mein Mittelpunkt, jeden Tag, auch das Dorfgeschehen dort. Und da das kernige Sauerland ist, bin ich von Anfang an auch eben so ein hundertprozentiger Sauerländer mit allem drum und dran.
Wollen wir ein bisschen auf Wanderung gehen?
Ja, gerne.
Das Format heißt ja Walk and Talk, dann nehmen wir das auch jetzt mal wörtlich. Was treibt dich persönlich nach so vielen Jahren, Jahrzehnten, Arbeit, Formatentwicklung, Marketing, was treibt dich heute an?
Also das, was mich immer angetrieben hat, war neben dem eigentlichen Beruflichen, war immer zu sagen, das kommt aus dem Sauerland. Das fängt eigentlich an mit den tollen Produkten von Falke, dass eben Textilien aus dem Sauerland kommen. Zeitweise kamen ja Weltmarken, wurden hier produziert, wie die Armani-Pullover in den 70er Jahren. Also, und da haben wir immer die Beispiele gesucht, wo das Sauerland sowieso spitze ist, zum Beispiel beim Bier, wo wir dann schon in den 70er Jahren ja die drei großen Brauereien hatten, die den Dortmunder Brauereien ja das Wasser abgetragen haben.
Ja, Warsteiner, Veltins
und Krumbacher.
Wir können ja mal ganz kurz einen Versuch machen, einen sogenannten Elevator-Pitch zu machen mit dir als Marketingfachmann. Elevator heißt ja Aufzug, bedeutet, man hat nur ein paar Sekunden Zeit, nämlich vom ersten in den vierten Stock zu kommen. Und wir geben das Stichwort Sauerland für jemanden, der noch nicht hier war. Was sagt der Marketingfachmann Hermann Hoffe? Weshalb sollte man ins Sauerland kommen?
Das ist das einzigste Mittelgebirge in Europa, was so zentral liegt und so viele Möglichkeiten für eben Urlaub, Freizeit, Tätigkeiten im Mittelgebirge zu machen. Land der 1000 Berge fungiert ja immer noch so als Spruch im Hintergrund, obwohl 2500 sind. Aber Land der 1000 Berge hört sich ja schon an. Es ist eine bergige Region. Es ist ja ein großes Land, es ist weitflächig und da erwartet mich einfach dieses Phänomen der Berge.
Ja, und das ist auch ein Stückchen dieser Claim vom Hotel. Berghotel Hoher Knochen ist ja 101% Ruhe und Natur.
Ja.
Und das hat man hier auch, es sei denn, die Vögel stören.
Ne? Ja, die stören ja nicht, weil die gehören ja zum Klangkosmos der Ruhe dazu.
Ja.
Das ist wie Meditationsmusik, die ist ja auch nicht ganz still.
Ja. Welche Stärken, welche Schwächen hat das Sauerland aus deiner Sicht?
Das Sauerland hat als Stärke natürlich eine fantastische Landschaft, die der liebe Gott geschaffen hat, die die Menschen aber dann auch im Laufe der Jahrhunderte geschaffen haben, aus der Not heraus. Zum Beispiel gehen wir jetzt hier durch den Fichtenwald. Vor 220 Jahren war hier kein Fichtenwald, da war nämlich gar nichts mehr. Da waren die Buchen und die anderen Laubhölzer alle abgeholzt, zu Holzkohle gemacht worden. Und entwickelte sich eine Heidelandschaft, die aber noch niemals die Landwirtschaft ernähren konnte. Da konnten noch niemals die Kühe gefüttert werden. Also musste man sich da dran geben, was an Bäumen Neues zu pflanzen. Da haben kluge Leute dann ja den Samen von Tannen aus dem Erzgebirge, wo die heimisch sind, hier ins Sauerland gebracht über einige Jahre. Und daraus hat sich dann ein fantastischer Fichtenwald entwickelt. Also man passt sich damit an und man muss mit dieser bergigen Umgebung leben und das ermöglichen, was so eine Berglandschaft, das ist ja kein sehr fruchtbarer Boden, ist ein karger Boden, was der dann hergibt. Für bestimmte Pflanzen ist er super, für andere, zum Beispiel Korn, in diesen Höhenlagen ist ja kaum möglich, es anzubauen.
Ja, daher kommt ja teilweise auch der Name Sauerland. Ne?
Möglicherweise kommt er daher. Das ist eben nicht wie in der Soester Börde ein Lösboden ist, wo alles in 3 Tagen groß wird.
Hermann, erinnerst du dich noch an den Moment, das liegt ja jetzt schon wirklich deutlich mehr als 10 Jahre zurück, als die erste Idee zum Wollmagazin entstanden ist? Wie kam das? Wer war beteiligt?
Ja, die erste Idee zum Wollmagazin, da kann ich mich wirklich dran erinnern, weil ich war, nachdem ich das Thema Werbeagentur aufgegeben hatte, in so einer Phase, wo ich gesagt habe, jeden Morgen machst du erstmal eine schöne Wanderung durch die Sauerländer Natur. Und auf einer dieser Morgenspaziergänge, da gehen einem viele Gedanken durch den Kopf und da dachte ich, irgendwie, was fehlt, ist so ein Magazin für unsere Region, sowas, was in den Städten auch da ist, so ein Stadtmagazin. Mhm. Und das war an einem ganz bestimmten Punkt, den kann ich heute noch wiederfinden, wirklich der erste Gedanke.
Wenn man mal zu ein paar Fakten kommt, für diejenigen, die vielleicht nicht im Sauerland leben oder noch nicht so oft hier sind, machen wir mal wie beim Quartett, Auflage, Verbreitung. Wie viele Journalisten schreiben bei euch? Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Ja, wir haben jetzt eine gedruckte Auflage von 9.500. Verbreitung ist im gesamten Sauerland. Alleine dadurch, dass wir sie über die Lesezirkel im gesamten Sauerland in die Arztpraxen und Auslegestellen bringen, aber auch durch den Pressevertrieb, sind sie eben von der Bahnhofsbuchhandlung in Iserlohn am Bahnhof bis zum Buchhandlung in Winterberg oder in Arnsberg oder aber auch an anderen Vertriebsstellen bis hin zu Getränkevertriebsstellen oder Hotels natürlich überall zu bekommen und natürlich im Pressevertrieb an jedem Zeitungskiosk.
Wie viele Journalisten oder Autoren habt ihr?
Wir haben ja keine festen Journalisten, würde ich sagen, sondern wir haben Menschen, die gerne schreiben. Mhm. Darunter sind erfahrene Journalisten, die das von Anfang an gelernt haben, aber auch viele, die eben aus leidenschaftlich schreiben und gerne schreiben, die sind als freie Redakteure bei uns drin. Und so ist das ein Stamm von über 20 Personen, die mehr oder weniger regelmäßig auch dann was abliefern. Mhm.
Wir können mal ganz kurz innehalten. Jetzt gucken wir hier nicht direkt ins freie Land über die Berge, sondern auf die Tannen. Aber wenn man die Vögel hört und die Ruhe hier, jetzt wohnst du ja nun selber auch im Sauerland. Aber ist das trotzdem was so in deine Seele, in dein Herz reingeht, wenn du das hier so hörst? Was macht das mit dir?
Wobei, wenn man genau ist, ist es ja keine Ruhe. Denn wenn man jetzt die Vögel hört, das ist ja schon ein ganz schönes Gezwitscher. Und wir wohnen auch in einem kleinen Dorf und um uns herum sind viele Bäume, Hecken und Ähnliches. Also das Gezwitscher der Spatzen, die ja angeblich unter Gefahr stehen, die ist gewaltig, wenn man das mal wirklich aufnimmt. Ansonsten hört man es gar nicht mehr, das geht einem vorbei. Aber es ist ja diese nicht durch Industrielärm stark gestörte Ruhe.
Ich muss dazu sagen, ich komme ja nun aus dem Ruhrgebiet, mittendrin stand nur dabei. Mhm. Und für mich ist das so, also du hast völlig recht, das ist natürlich eine gewisse Geräuschkulisse. Aber andere legen dafür eine CD ein.
Ja, das sind Konzerte. Die Vögel machen regelrechte Konzerte. Ja. Je nachdem, welche Spezies da ist, ist das sehr harmonisch. Manchmal ist es auch sehr schrill, rockig.
Ja, das stimmt.
Also man kann da eine Menge raushören.
Habt ihr damals, als ihr das Wollmagazin gegründet habt, in der Positionierung, wie man so schön sagt, im Konzept, habt ihr damals wirklich euch vorgenommen, es anders zu machen als klassische Zeitung hier im Sauerland?
In dem Magazin war von vornherein eben dieses Stadtmagazin, was in den Hotels, in großen Hotels überall liegt, was man dann mitnehmen kann und lesen kann und ein bisschen über die Region erfährt. Das war so die Grundidee. Aber es sollte ein hochwertiges Magazin sein, also ein Glanzmagazin, wie man so schön sagt, das Sauerland auch mal in Glanz, auf Glanzpapier darstellen und zeigen und das, was da drumherum passiert. Das waren so die Vorgaben. Es sollte halt vom Format eben auch ein Magazin sein, was man als wertvoll schätzt, das war deshalb eine Klebebindung und nicht eine Heftung, was auch die Möglichkeit bietet, eben mal umfangreicher zu werden, sodass es so einen Buchcharakter bekommt, was man nicht so schnell wegschmeißt wie eben ein Prospekt oder eine Broschüre. Und so ein Magazin sollte ja erstmal die Gäste auch erreichen, aber auch eben die Einheimischen, die sich mal hinsetzen und einfach dann sehen, wie schön ihre Heimat ist und stolz auf die eine oder andere Person, sind auf den Ort, über den berichtet wird.
Kann man das Ganze vielleicht auch Heimatjournalismus nennen?
Ja, das ist Regional- oder Heimatjournalismus.
Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Sind das vor allem Leute, die hier im Sauerland leben und Urlaub machen? Oder gibt es auch aus der zweiten Kategorie, also Urlauber, die sich das nach Hause schicken lassen?
Genau, wir haben eine schöne Abozahl. Da sind Gäste, die hier in den Hotels gewesen sind, die dann auf einmal das Abo bestellen, die dann noch anrufen und sagen, das ist so toll und könnt ihr uns das an den und den schicken oder der soll das auch bekommen. Also das sind genau auch die Effekte, die erzielt werden, weil die dann mit den Themen, die wir behandelt haben, etwas anfangen können. Auch wenn sie dann jetzt gerade mal nicht im Sauerland zu Gast sind.
Das Wort Woll haben wir jetzt schon mehrfach gerade angesprochen. So heißt das Magazin. Das ist ja relativ tief verwurzelt hier rund ums Sauerland, aber übrigens auch im Bergischen Land und im Ruhrgebiet. Ist ja so eine Art, wie soll ich sagen, Füllpartikel oder Bestätigung am Satzende. Ich würde gerne mal wissen, als ihr das Magazin damals habt entstehen lassen, schöne Wortkreation, gab es da alternative Namen, die auch zur Debatte standen, statt Woll?
Also als die Idee mit dem Magazin klar war, war sofort die Suche nach einem Namen. Denn als gelernter Marketing- und Werbemann weiß man, alles muss einen Namen, muss eine Brand haben. Und da waren dann auch die Beispiele, die man halt kennt, bei mir im Hintergrund. Die Bild-Zeitung mit 4 Buchstaben, der Stern mit ein paar Buchstaben mehr, aber mit so einem markanten Satz. Und auch die Erfahrung aus vielen Marketing-Lehrgängen und Ähnliches. Das muss knallen, das muss sich einprägen, das müssen die Leute mögen. Und was mögen die Leute im Sauerland? Mit was kann man sie erreichen? Sowohl können sie sich darüber ärgern oder sagen, ja genau, das Woll habe ich ja heute schon 96 Mal gesagt und jetzt heißt auch so ein Magazin noch so. Das war dann für mich die Idee, es Woll zu nennen. Alle haben das auch sofort mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen, was nur nicht heißt, dass es toll ist, aber dass sie da was mit anfangen konnten. Und die eigentliche Sache war, das machen wir aus dem Woll. Und das war dann wirklich ein kreativer Prozess, zu überlegen, wofür stehen die 4 Buchstaben? Worte, Orte, Land und Leute.
Du hast bei Falke eine Ausbildung gemacht.
Ja.
War das Werbekaufmann? Oder?
Ich war Industriekaufmann, hatte aber das Glück, dass ich am ersten Arbeitstag von den 10 oder 12 Auszubildenden, die wir da damals waren, in die Werbeabteilung zugewiesen wurde. Und das war für mich wirklich ein Kulturschock. Ich kam aus meinem kleinen Dorf Küchlein, eine beschauliche Art und Weise in diese Glitzerwelt der Werbung, wo die Personen ja auch entsprechend immer ganz vorne dabei sind, wenn es um Kleidung geht, wenn es um Sprache geht, wenn es um Dinge geht. Die Werbeleute meinen ja, sie müssen bei allen Dingen als Erste das auch zeigen, was gerade Vogue oder was angesagt ist. Aber ich habe das irgendwann toll empfunden, habe mich da reingelebt, habe dann auch während der Studienzeit dort gearbeitet und da hat mich das nie wieder losgelassen und dementsprechend dann auch Marketing studiert.
Jetzt gibt es ja im Sauerland, das hast du gerade auch schon ganz kurz erwähnt, auch immer noch unglaublich viele starke Marken, teilweise sogar Weltmarktführer. Also wir haben Veltins, wir haben Falke, wir haben, glaube ich, auch WMF oder Silit beispielsweise mit dabei. Wie sieht das aus? Das sind doch teilweise große Unternehmen und Mittelständler, es sind aber vor allem auch Familienunternehmen ganz oft. Stecken da wirklich dann auch so starke Persönlichkeiten und Köpfe dahinter, die immer noch regieren, mitmachen oder das ganze Ding wirklich nach vorne bringen?
Also diejenigen, die man dann als Weltmarktführer oder Hidden Champions, was ja nichts anderes sind als Weltmarktführer in einem begrenzten Markt, sieht, das sind in der Regel familiengeführte Unternehmen. Für die ist das eben wichtig, das Unternehmen von einer Generation in die nächste auch zu übergeben. Und entsprechend werden sie geführt. Ich habe gerade vor einigen Tagen Gespräch mit der Familie Gref, mit den beiden jetzigen Geschäftsführerinnen und operativ tätigen Frauen der Firma Gref, alle Schneider. Und dabei kommt raus, das ist das jeden Tag am Mittagstisch das Gespräch gewesen. Was machen wir mit unseren Produkten? Wo müssen die sich weiterentwickeln? Also Familie und Produkt oder Firma und Produkt sind fast eins. Und daraus entwickeln sich dann solche starken Marken, die auch in schlechten Zeiten aufrechterhalten werden. Also das ist diese Kraft dieser familiengeführten Unternehmen. Die tun alles, um auch ihrem Ziel, diesen Namen, diese Marke und diese Produkte in die nächste Generation zu bringen.
Du bist ja auch ein richtiger Markenexperte in der Beziehung, wenn man in deine Historie schaut. Hast du 1983 auch eine eigene Markenagentur, Hoffe Markenmanufaktur, gegründet. Was hat es denn damit auf sich? Ist schon ein paar Jahre zurückliegen.
Genau, das hieß zunächst erst Hoffe Marketing und Kommunikation. Das Marketing, das war ja erst Anfang der 70er Jahre in Deutschland auf die Tagesordnung gekommen und in die Unternehmensführung rein, dass da der entscheidende Faktor neben der Kommunikation oder der Werbung natürlich die Marke ist. Also heute sagen wir Brand dafür, das Warenzeichen, aber einfach der Name wie Falke. Und was muss man tun, damit so ein Name eben in alle Richtungen ausstrahlt, dass er für alle auch so ein Zeichen ist, für das man sich einsetzt, für die Mitarbeiter, für die Kunden. Und das war dann auch der Grund zu arbeiten und mit Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet, an diesen Prozessen mitzuwirken. Ja. Und da sind dann im Laufe der Jahre Firmen wie Severin Elektrogeräte gekommen oder die Weber Papierfabrik, heute einer der größten Hygienepapierhersteller in Europa, aber auch Firmen wie Mennekes, mit denen man zusammengearbeitet hat und heute zusammenarbeitet. Das sind alles diese Hidden Champions, die in ihren Märkten, Teilmärkten dann große Erfolge errungen haben, aber auch schwierige Zeiten manchmal gehabt haben, durch die sie gegangen sind und die sie dann aber wieder stärker gemacht haben, weil man zusammengehalten hat, weil man sein Ziel nicht aus den Augen verloren hat.
Wenn man sich so, sagen wir mal, die Marketingstrategien von heute anschaut, dann habe ich den Eindruck, dass selbst die kleineren Betriebe, nehmen wir mal Bäckereien oder einen Sanitärbetrieb, alle müssen oder machen sich zu einer Marke,
ja,
um einfach bestehen zu können, weil wahrscheinlich auch der Wettbewerbsdruck größer ist. Aber sich zu einer Marke zu machen, zum Beispiel auch als Hotel, als ja, Dienstleister jeder Art, ist eine unglaublich wichtige Sache, oder?
Ja, das ist die wichtige Sache, weil die denke ich mal, die Gäste sagen am Ende des Tages, ich fahre ins Sauerland, weil mir das Sauerland gefällt. Also muss das Sauerland auch zur Marke werden. Ich fahre in einen bestimmten Ort, weil das die ganze Atmosphäre mir so toll gefällt und weil die dieses und jenes noch haben und weil ich da tolle Erfahrungen gemacht habe. Und dann gibt es dort eben einzelne Hotels, die ja miteinander auch durchaus im Wettbewerb stehen und die müssen versuchen, sich eben auch mit ihren Besonderheiten hervorzuheben, herauszuheben, damit sie für die Kunden greifbarer werden.
Wenn wir mit dir als Sauerlandkenner mal eine kleine Zeitreise machen, wie würdest du beschreiben, wie hat sich Winterberg, wie hat sich das Schmallenberger Land in den letzten Jahrzehnten auch so als Urlaubsregion verändert?
Ja, der Urlaub hat ja im Grunde in den 50er, 60er Jahren schon wieder angefangen, als zum Beispiel Winterberg viele größere Räumlichkeiten, Jugendherbergen und Ähnliches hatte, wo die Kinder aus dem Ruhrgebiet mal so einen Erholungsurlaub machten oder sogar in den Kliniken wie in Grafschaft oder in Beringhausen die Bergleute ihre verseuchten Lungen wieder einigermaßen in Schuss machten. Das war ja auch schon so eine Art Urlaubsregion. Und dadurch haben ja viele das Sauerland kennengelernt. Hier in Schmallenberg wohnt ein guter Dichter, der aus Masuren ins Ruhrgebiet gekommen ist, dort unter Tage gearbeitet hat, dann studiert hat Literatur und Literatur aus dem Ruhrgebiet geschrieben hat. Und eins seiner Erlebnisse ist, dass sie dann früh morgens an einem Sonntag um 4 Uhr in den Bus gingen und 4 oder 5 Stunden bis nach Winterberg fuhren, 6-mal irgendeinen Hang rauf und runter, abends wieder zurück, an der Morgen um 3 Uhr war schon wieder in der Grube. Aber es sind bleibende Erlebnisse gewesen. Also das Sauerland war in der Zeit wieder der Auffrischungsraum. Die grüne Lunge, hat ja, glaube ich, einer auch gesagt. Und daraus hat sich ja dann der Bauernhoftourismus entwickelt. Also die Höfe hatten viele Räume. Auf einmal hatten Leute Lust, ins Sauerland zu kommen, bot man die Räume an mit fließend kaltem Wasser oder hinter warmem Wasser auf der Etage nur. Hat jahrelang gut funktioniert, dann wurden die Ansprüche größer. Daraus wurden Ferienwohnungen. Die Hotels erkannten diese Chance. Sie sind gewachsen und das ist alles in den letzten, kann man sagen, 50 Jahren im Wesentlichen passiert.
Das Sauerland ist ja naturgemäß auch sehr stark durch den Wintersport. Man hat, glaube ich, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten noch deutlich aufgeholt, dass eben der Sommer, der Frühling, der Sommer Mir fallen da so Ferienregionen ein wie Saalbach zum Beispiel, denen es ja ähnlich geht, dass der Schnee vor allem die Urlauber bringt, aber die es wirklich geschafft haben, durch Downhill, durch Mountainbiking, unglaublich stark den Sommer auch als Urlaubshighlight zu profilieren. Ist das hier auch mittlerweile so? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, würde ich so sehen. Also zum Wintersport kann man ja sagen, dass Winterberg immer ein Wintersportort war. Und die Winterberger, die dann vom Schnee oder Wintertourismus auch leben mussten, haben sich früh Gedanken gemacht, ja, wie kann das denn weitergehen, wenn das mit der Schneesicherheit vielleicht nicht mehr so doll ist oder wenn die Menschen dann Skifahren wollen, wenn sie wollen und nicht, wenn wir gerade den Schnee haben. Also die Schneesicherheit spielte immer eine große Rolle. Und das dann auch mit ökologischen Hintergründen. Also der Schnee wird erzeugt natürlich mit einer Wärme-Kälte-Umwandlung. Aber dann wird Abwärme genutzt, um die Räumlichkeiten zu heizen und ähnliches. Da haben sich ganz viele Gedanken gemacht und recht behalten. Und damit ist Winterberg heute ein so attraktiver Wintersportort, besonders für die Menschen aus dem Ruhrgebiet, aus dem Rheinland, aber auch aus den Niederlanden, dass sie dann auch zu den Tagen wie Weihnachten, Neujahr oder wenn Kokosferien in Holland sind, eben die Gäste ein Skiangebot bekommen und damit ja für entsprechende Einnahmen sorgen, die dann sogar dazu führen, dass es manchmal Verkehrschaos gibt, wo man jetzt wieder daran arbeiten muss. Wie kann man das durch eine geschickte Mobilitätsstrategie wieder ein bisschen entzerren?
Wir sind jetzt gleich an den wunderschönen Jagdhütten, wie ich finde, die hier gleich durch den Wald durchgelaufen sind. Was kann man dazu eigentlich sagen? Du bist ja hier auch ein Kenner der Region. Wem gehören die? Wie werden die genutzt? Kannst du da was zu sagen?
Ja gut, das sind private Jagdhütten für diejenigen, die hier die Jagden hatten, haben. Sie sind dann immer weiter verfeinert ausgebaut worden. Um eine Jagd zu betreiben, braucht man ja eine Eigenjagd, braucht man eine bestimmte Grundfläche. Oder aber sonst wird die Jagd eben verpachtet. Das waren ja in den frühen Zeiten die Ruhrbarone, die hier viel Jagden gepachtet hatten, weil die das Geld hatten und natürlich schon in den 20er Jahren hier den landschaftlichen Reichtum erkannten. Und so sind hier Jagdhütten geworden. Ich kenne sie jetzt auch nicht alle, die dann zu Hotels auch gehören und ja, ein wichtiger Anziehungspunkt dann auch sind, da mal hinzuwandern, auch mal eine Ruhepause zu machen. Aber sie werden nicht wirtschaftlich ständig betrieben, was aus meinen Augen zum Beispiel was Tolles wäre, weil dann hätte man diesen Effekt, wie man sie in den Alpen hat, so eine Jausenstation anzulaufen.
Ich habe die ganze Zeit eine Frage im Kopf und zwar würde ich gerne mal wissen, du als echter Sauerländer, wie würdest du das Selbstbewusstsein der Sauerländer einschätzen, also so als breites Feld? Ist das passend oder ist da noch Luft nach oben? Wie selbstbewusst sind die Sauerländer?
Also ich würde mal sagen, die sind in der Tendenz alle sehr selbstbewusst, aber die haben nicht die Gabe, ihr Selbstbewusstsein oder das, was sie geleistet haben, so an die große Glocke zu hängen. Da scheuen die sich vor. Nur mal als Beispiel, ein großes Bauunternehmen hier hat dann immer gesagt, Fachkräfte haben wir brauchen nur um den Bauernhof zu gehen. Da sind 4, 5 Söhne, die alles das können, was wir auf dem Baufahrzeug auch können. Die brauchen dann nicht erst angelernt zu werden. Die können eine Raupe fahren, die können auch was vermessen. Das ist deren Lebenswerk gewesen.
Also ich habe in den letzten 2 Jahren, wo ich ja nun auch sehr oft hier im Sauerland bin und hier auch ein Stückchen arbeite, ich habe die Leute, und dafür werde ich jetzt nicht bezahlt, als durchweg substanziell enorm fit, also im Kopf wahrgenommen, aber teilweise auch mit dieser kleinen Einschränkung, dass man in der Kommunikation vielleicht ein bisschen offener sein könnte. Manchmal ist man vielleicht so ein bisschen knochig, aber was ich immer toll finde, dass die Leute hier in der Regel auch verstehen, dass man ohne Fleiß keinen Preis. Und dass man vernünftig miteinander umgeht. Und das finde ich hervorragend, muss ich sagen.
Also natürlich gibt es auch immer davor und dahinter was und gibt es auch immer mal Konflikte, die nicht sein müssten. Das hat auch ein bisschen was mit dem Menschenschlag oder mit der, wenn man so will, Sturheit oder Dickköpfigkeit zu tun oder dem auf seinem Standpunkt zu beharren, was man ja über die Jahrhunderte lernen musste. Man musste bei seinem Erfahrungsschatz bleiben, um den nächsten schweren Winter vielleicht zu überleben. Wenn sie dann aber mal erfahren haben, dass was anderes auch möglich ist und das genauso gut ist, dann machen die das mit einer Konsequenz und Fleißigkeit und Durchsetzungskeit, das kann man sich gar nicht anders vorstellen. Weihnachtsbäume sind zum Beispiel. Da hat es immer Weihnachtsbäume gegeben, die hier aus dem Wald geschlagen wurden. Bis man auf einmal merkt, ach, wenn man den Wunsch an einen perfekten Weihnachtsbaum doch in so einer Kolonie, in der Plantage besser hinkriegen kann, dann machen wir das. Und wenn die Menschen auf einmal keine Bäume mehr haben wollen, die stechen, dann gucken wir mal, was machen andere in anderen Ländern, die halt, dann holen wir uns diese Douglasis oder Nordmanns dann und bauen die entsprechend an. Und dann merken wir auch mit der Zeit, die wachsen auf bestimmten Böden besser oder nicht so schnell, um einen schönen Weihnachtsbaum zu werden wie auf anderen. Also machen wir das.
Ich würde dich gerne mal als Reiseführer definieren für ein paar Minuten. Du kennst ja das Land, die Region wirklich wie kaum jemand anderes, auch durch deinen Job. Wenn wir uns mal so ein paar Highlights oder besonders interessante Sachen raussuchen, wenn jemand das Sauerland noch nicht so gut kennt oder vielleicht auch noch nicht überall hingekommen ist, was würdest du so an Stationen ganz kurz mal erwähnen mit ein, zwei Worten? Mir fällt zum Beispiel diese neue Hängebrücke ein. Ich weiß nicht, ob die dazugehören würde,
ja,
die gebaut wurde. Wollen wir damit anfangen?
Und ja, da kann man mit anfangen, weil das ja zu dem in diesem Jahr jubiläumsfeiernden Rothaarsteig gehört. 25 Jahre Rothaarsteig, ein im Sauerland vom Sauerland Tourismus geschaffenen Premium-Wanderweg, einen der, glaube ich, am meisten bewandert in ganz Deutschland, mehrmals ausgezeichnet.
Macht ihr eine eigene Sonderausgabe auch?
Da machen wir eine Sonderausgabe zu jetzt. So, und daran sind eben diese Hängebrücken, da sind aber auch Skulpturen dran gemacht worden, als man irgendwelche Kunstprojekte mal hat und man sagt, oh, dann legen wir das doch in die Nähe des Rothaarsteiges oder verbinden das. Also das waren immer kluge Ideen. So, und dann ist da wo die in Latrup oder Schanze, wo diese Hängebrücke ist, sind ja noch mehrere Skulpturen, die man besichtigen kann. Das heißt, da kann man einen kleinen Rundweg, also wirklich Kunst, Kultur und Natur im Wald erleben in einer besonderen Art und Weise, die es woanders gar nicht gibt.
Lass uns noch mal ein paar weitere Highlights nehmen.
Ja gut, also damit kommen wir darauf. Hochsauerland, um Schmallenberg herum, um Winterberg herum, bis hinübergehend nach Willingen, auch ins Hessische, das ist schon was Besonderes, weil das ist das richtig Bergige. Aber auch, wenn man so will, das Vorgebirge ist total toll historisch. Der ganze Bereich Arnsberg zum Beispiel entlang der Ruhr mit Meschede hat kulturhistorisch so viel zu bieten. Das kennen die Sauerländer auch nicht, dass dort wesentliche Impulse für Europa geschaffen worden sind. Nämlich Westfalen oder Westfälischer Friede, das hat auch alles wiederum mit unserer Region zu tun. Oder eben der andere Streifen entlang der Lenne. Das Lennetal mit den Industriestädten ab Plettenberg, Altena, bis hin nach Iserlohn. Iserlohn war mal die größte Industriestadt in Deutschland. Das war alles die Drahtindustrie und das Wasser, was die Menschen dazu gebracht hat, in so engen Tälern Fabriken zu bauen, Tausende von Menschen zu beschäftigen und damit den Weltmarkt zu beliefern.
Also die Reise ins Sauerland kann man, das nehme ich deinen Worten, in ganz viele kleine Reisen auch unterteilen.
Das kann man in ganz viele. Also man kann das Sauerland ja an einem Tag nicht machen. Wir werden in Zukunft eine Sauerland-Rundfahrt an einem Freitag, jeden Freitag machen und da eine Strecke so ungefähr von Schmallenberg, Winterberg, Briel und Willingen, Medebach, Hallenberg, je nachdem, man kann nicht alles machen, aber einige davon zurück über Olsberg, also Bruchhauser Stein, ein ganz wichtiges Kulturdenkmal, Meschede mit der Abtei, Arnsberg mit der Burg, mit der Altstadt, mit dem Sauerlandmuseum, dann über Sundern und dann in die Olpergegend bei Finntrop, Lennestadt, Kirchhunn.
Ja. Wir springen mal zu den Menschen hier in der Region, die ja mindestens genauso wichtig sind und die ihr unter anderem im Wollmagazin, aber eben du auch als Mensch natürlich getroffen hast in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Was gibt es hier für Promis, für Persönlichkeiten, die dir zumindest, sagen wir mal, immer wieder, ja, ich sag mal, wie Leuchttürme vorkommen oder mit denen du dich gerne unterhältst oder die Eindruck hinterlassen haben?
Ja gut, wenn man Promis sagt, denkt man ja natürlich erstmal an diejenigen, die politisch dann bundesweit auch bekannt sind. Da haben wir jetzt den Bundeskanzler. Wir haben den früheren Bundespräsident Lübcke aus dem Sauerland gehabt, der ja unberechtigterweise etwas verspottet wurde, der ein ganz fähiger und pfiffiger Mann war, mit seiner Frau zusammen auch viel bewirkt hat und das Sauerland auch gelebt hat. Und der hat ja in der Nähe des Hotels Rimberg seine Ferienwohnung immer gehabt. Also das sind so erste Persönlichkeiten. Aber wir haben in der Literatur beispielsweise jetzt den Peter Prange, der als Sauerländer Autor auch in Tübingen sein Unwesen treibt, sage ich immer, weil er versucht, da den Tübingern Sauerländer Mentalität beizubringen. Das ist aber bei den Schwaben, glaube ich, verlorene Liebesmühe, wie er sagt. Oder eben auch Sportler, die wir hochschätzen, wie die Hanna Neise aus Schmallenberg, die die Goldmedaille gewonnen hat, überraschend im Skeleton. Oder Helena Fromm damals aus Oeventrop, die die erste Medaille im Taekwondo für Deutschland gewonnen hat. Also solche Sportler fallen mir sofort ein. Aber auch Menschen aus den Medien, die eine wichtige Bedeutung haben und auch gerne dann wieder sagen, wir gehören zum Sauerland.
Wen hast du denn, sagen wir mal, in den letzten Jahren interviewt, wo du gesagt hast, das war schon ein besonders auffallendes Interview, was hängen geblieben ist?
Also eins der wirklich schönsten Interviews, was jetzt als Podcast auch schon gelaufen ist, ist mit dem wirklichen Ursauerländer von Kopf bis Fuß, Walter Mennekes, Vizepräsident des FC Bayern München, Unternehmer, wird bald 80 Jahre, der hat diese Sauerländer-Mentalität drin. Der scheut sich auch nicht, seine Lausbubenstreiche aus der Vergangenheit zu erzählen und trotzdem dann irgendwann mit ungeheurer Energie und mit großem Vertrauen, dass seine Mitarbeiter in ihn gesteckt haben, so ein Unternehmen aufgebaut hat. Alleine wie es ihm gelungen ist, dann den Mennecke-Stecker als den Stecker für die ganze Elektromobilität in den Markt zu bringen, das ist schon eine Geschichte Sauerländer Bauernschleue.
Du kennst ja den Friedrich Merz auch persönlich.
Ja.
Wie erlebst du ihn privat?
Das ist ein ganz toller Mensch, mit dem man sich gut unterhalten kann, der lachen kann, der auch diese kleine Hinterfotzigkeit verstehen kann, die wir gerne so im Gespräch haben, so einen kleinen Schwenk mal immer machen, einen aus der Reserve zu locken. Das macht er sehr gerne. So ist er privat, wenn man ihn kennenlernt, auch im Umgang mit den hier Sauerländer Parteifreunden, wenn man ihm da begegnet. Leider spürt man das, muss ich sagen, im Moment davon in Berlin nicht. Er hatte ja den Wahlslogan mehr Sauerland für Deutschland. Da haben alle gesagt, das wäre sicherlich ein guter, möglicher Weg, um aus dieser Lethargie, aus diesem alles ist schlecht und nichts können wir machen und gegen alles ist was, gegen jedes gibt es ein Gegenargument. Bis jetzt ist es noch nicht gelungen.
Was würdest du sagen mit eigenen Worten? Wie hat er sich verändert, seitdem er jetzt Bundeskanzler geworden ist?
Ja, ich kann ja auch nur aus der Ferne. Ich habe also privater Kontakt ist ja jetzt kaum möglich, weil die Termine, die er dann hier im Sauerland hat, sind auch so getaktet, dass er reinkommt und wieder rauskommt. Das ist ja alles unter strengster Bewachung. Bei 2, 3 Presseterminen sind wir uns begegnet. Das ist dann gerade mal ein Handschlag, den man noch machen kann. Und dann kommen schon die nächsten Leute beziehungsweise die Sicherheitsleute, die um ihn rumstehen. Ich glaube, da kämpft er mit, dass das, so wie er sich das vorgestellt hat, nicht geht.
Wenn ich richtig recherchiert habe, du wirst mir gleich sagen, ob ich auf der richtigen Seite stehe, dann würdest du, glaube ich, sehr gerne auch noch mal ein Interview mit ihm persönlich machen. Und zwar nicht irgendwo und im Sauerland, sondern ganz bewusst im Berliner Kanzleramt.
Stimmt das? Genau, die Anfrage steht. Ich habe jetzt vor nochmal mit den Presseleuten auch gesprochen. Also die steht da. Aber ich habe sogar den persönlichen Nachricht von ihm bekommen, dass es im Moment wohl nicht möglich ist.
Was würdest du ihn als erstes fragen?
Ja, was würde ich ihn als erstes fragen? Na, wie fühlt sich ein Sauerländer in dieser modernen Kapsel?
Hast du denn seine Handynummer immer noch?
Ja, ja.
Das ist klar. Also das heißt, er hat jetzt kein super geheim Handy, sondern ist theoretisch noch über seine alte Nummer erreichbar.
Der wird 4, 5 Handys haben. Aber wir haben schon vor nicht ganz allzu langer Zeit miteinander telefoniert.
Nochmal eine letzte Frage zu dem Komplex. Der Bundeskanzler wohnt ja auch immer noch im Sauerland zusammen mit seiner Frau. Das ist wahrscheinlich alles hermetisch abgeriegelt da mittlerweile, ne?
Also der Ort Niederaimer hat er ja darüber berichtet. Also der ganze Ort ist natürlich mit Sicherheitskräften an bestimmten Stellen auch besetzt. Das heißt, das Haus wird schon rund um die Uhr bewacht. Aber wie die Leute da sagen, fällt das so nicht auf. Das machen die schon so diskret wie eben möglich. In dem Moment, wenn er mit dem Auto vorgefahren kommt, da ist natürlich ein großer Auflauf.
So, jetzt springen wir nochmal wirklich im Thema. Wir sind ja echte Kollegen, nicht nur, weil uns der Journalismus eint, sondern du bist ja auch quasi Podcast-Host, also ja. Moderator oder wie immer man das nennen mag. Ihr habt einen eigenen Podcast, der nennt sich Powerland, natürlich ans Sauerland angelehnt.
Wollcast, Powerland, nicht Podcast, sondern ein Podcast ist auch ein Wollcast. Also ja. Da ist wieder das Selbstbewusstsein, bei uns heißt das Wollcast.
Sehr schön. Wie entstand diese Idee?
Die Idee, Podcast zu machen, haben wir schon mal vor 4-5 Jahren mit dem Patrick Feldmann gemacht. Der hat das gemacht, als das ganz am Anfang stand. Da haben wir aber keinen Durchbruch erzielt oder auch er keinen Durchbruch erzielt. Dann stand es immer bei uns in allen Gesprächen auf der Tagesordnung. Irgendwann hat der Klaus-Peter Kappes, unser Fotograf, bekannt als der Sauerland-Fotograf, gesagt, ja, das ist wichtig, Video- und Audio-Podcast. Ich richte mich da ein mit Tonstudio und ähnliches. Das muss auch tonmäßig super Qualität haben. Da darf man nicht rumfuschen und so weiter. Und so ist das vor 1,5 Jahren entstanden. Wir haben schnell umgesetzt und im Frühjahr oder Januar, Februar letzten Jahres haben wir den ersten Podcast oder Wollcast mit dem IHK-Präsidenten Andreas Knappstein gemacht, weil der uns als Gesprächspartner kannte oder wir kannten ihn und wir wussten ihn, der kann auch mal was Lustiges erzählen oder der ist nicht auf den Mund gefallen, wie man im Sauerland sagt, sodass das kein großes Risiko war, so einen Podcast zu machen. Und dann seitdem, jede Woche geht einer online. Darunter sind dann auch schon Beiträge, die wir für Firmen oder mit Firmen zusammen machen.
Jetzt ist so ein Podcast, ich nenne ihn weiter mal so, der ist ja sehr transparent. Also man kann genau sehen, wer und wann sich das anhört.
Ja.
Welche Folgen werden denn bei euch besonders gut gehört und welche eher nicht?
Also die Folge mit den höchsten Klickzahlen, Aufrufzahlen und der Dauer ist der Bericht über das Schützenfestwesen in Oberkirchen. Das hat alles geschlagen, aber wir haben auch zum Thema Windenergie, Wald Experten gehört, der sehr hohe Zahlen hat, also ein kontroverses Thema. Manche entwickeln sich auch mit der Zeit, also man braucht auch Zeit und man muss die unterstützenden Maßnahmen machen, nämlich sie immer wieder in kleinen Schnipseln auch ankündigen. Das sind ja meistens ja markante Aussagen oder besondere Redewendung, die man mal bringt, die man dann auch so als Überraschung über die sozialen Medien streuen kann, um überhaupt Interesse dafür zu wecken. Und wenn die Leute dann mal das abonniert haben, dann kriegen sie auch jede Woche zugewiesen, da ist wieder ein Podcast und dann guckt man, wenn man Zeit hat, bei der Autofahrt oder wo und hört sich den an.
Was war dann eher, sagen wir mal, eine Folge, die nicht so gut lief?
Ja, wir haben auch Gespräche mit unseren Autoren der Bücher gemacht. Da stößt nicht sofort auf Interesse. Das ist ja auch immer ein spezielles Publikum. Da müsste man dann auch entsprechend unterstützende Maßnahmen machen. Also damit man überhaupt aufmerksam macht darauf. Denn es ist ja nicht bei dem großen Angebot, wie soll einer zufällig dann mal auch auf unsere Podcast, wenn wir sie nicht werblich unterstützen, aufmerksam werden.
Klar, das ist eine etwas spitzere Zielgruppe. Ja. Warum funktionieren Podcasts heutzutage so gut, aus deiner Sicht?
Also sie funktionieren ja deswegen so gut, weil man sich zusammensetzt, unverkrampft ist, miteinander spricht, als wenn man am Stammtisch sitzen würde und das wird aufgezeichnet. Man ist offen, ehrlich, man weiß aber trotzdem, wenn mal irgendwas daneben ist, kann man nochmal neu anfangen. Es wird dann so zusammengeschnitten, dass es für den Zuhörer auch erlebbar ist, also dass da nicht irgendwelche Nebengeräusche auf einmal im Vordergrund sind oder ein Schockanruf da reinkommt oder irgendwas. Das macht für die Menschen das eben leicht, solche doch tiefgründigen Informationen zu verarbeiten oder zuzuhören. Und es ersetzt eben das ich will nicht sagen tendenziöse, aber doch immer nach dem gleichen Schema arbeitende Radio. Und das merken wir ja auch im Fernsehbereich. Die Leute streamen dann lieber, als sich die Fernsehsendung um 20.15 Uhr anzuhören. Also ich höre mir das dann an, wann ich Lust habe oder wann ich in der Autofahrt bin oder beim Joggen oder was auch immer. Kann mir halt dann diese Dinge anhören, wann ich es will und nicht, wann ich es nach dem alten Schema sehen muss.
Ja, absolut.
Ich glaube, das sind die entscheidenden Dinge.
Mein lieber Scholli, wir haben hier einen ganz schönen Zahn zugelegt, beziehungsweise haben schon viele Themen besprochen, weil wir sind gleich schon wieder am Hotel. Okay. Normalerweise bin ich dann eigentlich schon immer durch mit dem Podcast, aber ich habe hier noch ein bisschen was im Kopf.
Dann setzen wir uns auf die Bank.
Dann machen wir ein kleines Päuschen, beziehungsweise
strecken mal die
Beine Situationsveränderung aus. Und strecken wir die Beine hier aus und gucken wieder in die schöne Natur hier, sogar mit Weitblick. Dann wollte ich dich nämlich noch mal fragen, wenn du selber als Moderator bei den Podcasts unterwegs bist, wie bereitest du dich vor? Weil ich möchte auch noch mal sagen, da sind wir ja wie gesagt Kollegen, man denkt ja manchmal, man setzt sich einfach vors Mikrofon und spult das so ab, sondern da gehört ja meist auch eine Menge Vorbereitung
dazu. Ja, da gehört auch unbedingt Vorbereitung. Man muss sich ja, entweder kennt man die Person ja schon aus früheren Gesprächen und aus Interviews oder hat sich nicht ein Dossier, aber zumindest mal eine Informationssammlung über die Person angelegt oder legt sie sich schnell noch an, was heute, Stichwort KI, ja rasend schnell möglich ist, nochmal einen tieferen Einblick in eine Person zu bekommen, um auch zu wissen, was man fragen soll. Für uns oder für Woll ist es natürlich durchaus an gewissen Stellen einfach, weil wir ein Thema auch haben. Wir wollen was über den Menschen erfahren und wir wollen was erfahren in seinem Umfeld Sauerland, wie er damit klarkommt, was ihn da bewegt, was ihn antreibt, wie er das sieht. Weil das ist unsere Mission. Wir wollen aus dem Sauerland, über das Sauerland, wohlwollend. Wir wollen natürlich auch kritische Sachen, aber wir würden ein Gespräch jetzt nicht führen, um einem da aufs Glatteis zu führen und irgendwas Schreckliches. Das will keiner und das ist auch nicht unsere Botschaft. Wir wollen das, was hier schön und gut ist, auf das man stolz sein kann und das man gerne auch anderen erzählt, das wollen wir machen, ohne zu prahlen, wie man das im Sauerland sagt.
Wie erlebst du deine Gäste, wenn du mal retrospektiv drüber nachdenkst? Gibt es da viele, die für so einen Podcast auch aufgeregt sind? Gab es auch mal einen Blackout von deiner Seite?
Den Blackout haben wir nicht gehabt. Aufregung schon. Wir haben jetzt gerade mal ein schönes Thema. Wir haben mit einer ganz jungen Künstlerin, Aline Papenheim, die in Kürze eine Ausstellung in Sundern macht zum Thema der Wald hinter dem Haus meines Vaters. Sie kommt aus der sogenannten diversen Szene heraus. Also das bewegt sie, das verarbeitet sie. Und sie hat sich eben mit dem Wald beschäftigt. Zunächst als, ja, der wird uns weggenommen, der wird durch, die Rehe werden geschossen und dann kommt der Käfer und dann sind die Weihnachtsbäume, die auch kein richtiger war, alles das, also das Negative. Dann hat sie sich aber künstlerisch, fotografisch damit beschäftigt, mit dem Thema Diversität und entdeckt auf einmal im Wald, ja, der Wald. Wenn was divers ist, dann ist der Wald divers. Von den Pflanzen, von den Pilzen, von allem, was da drin ist. Also ich will nicht sagen, hat ihren Frieden damit gefunden, aber sie hat verstanden, warum bestimmte Dinge sind. Und das ist dann auch die Botschaft, die sie weitergeben muss. Wir müssen uns begegnen, wir müssen miteinander sprechen, egal wie unterschiedlich wir in bestimmten Dingen denken, reden, wo wir sind. Im Wald geht das ja auch. Warum sollte das im Leben nicht gehen?
Ich wollte dich nochmal fragen, wie stark verändert die Digitalisierung euer Geschäftsmodell, den Journalismus?
Ja, er wird ihn total verändern. Das kennen die meisten noch nicht. Aber ich sag mal, in 2 Jahren werden wir ja theoretisch mit 2 Mann sowas machen können, aber nicht machen werden. Aber wir müssen alle dazu bringen, diese Chancen der Digitalisierung von KI für sich zu nutzen, um noch bessere Ergebnisse zu produzieren. Das ist aber nicht so ganz einfach, weil man wird ja auch mit den ganzen nicht so schönen Entwicklungen, die es da gibt, vertraut gemacht, gerade über die Fotografie, was für die Fotografen natürlich schrecklich ist, dass die KI heute bessere Fotos macht als sie. In Anführungsstrichen, das ist natürlich eine Herausforderung. Und dass das dann im Bereich von Texten und von gesprochenen und gezeichneten Sachen auch der Fall sein wird, werden wir nicht verhindern können, sondern wir müssen dann an der Stelle, wollen wir die Besten sein.
Hat die KI eure Arbeit heutzutage, auch deine, schon verändert?
Meine ja, unsere noch nicht. Weil da sind wir in einem sehr spannenden Prozess bei uns, inwieweit wir da überhaupt mit arbeiten wollen. Das muss man ja auch wollen. Da gibt es, ich sag mal, bei der Mehrheit sehr große Widerstände und das haben wir noch nicht zu Ende ausgetragen.
Wie hat sich das für dich verändert mit ein paar Worten? Was nutzt du KI-technisch?
Ja, einfach das Recherchieren, das Vorbereiten, dass man zusätzlichen Gedanken zu bekommen, das Transkribieren von Texten natürlich, was ja früher nicht nur Zeit, sondern auch Geld gekostet hat, was jetzt ja in Sekundenschnelle passiert. Das sind ja einfach schon mal tolle Möglichkeiten, dass man ganz andere Unterlagen bekommt, um dann ja seine Botschaft, die man da senden will, über eine Person, über ein Thema, dann in Worte zu fassen. Da muss man nach wie vor die gleiche Zeit reinsetzen, aber es ist was anderes, als wenn man da jetzt 10 Minuten um einen Satz ringt, wie man ihn formuliert, wenn er da schon irgendwo mal steht, dann kann ich den so übernehmen oder muss ich da noch eine andere Headline zu bringen oder so. Es verändert den Kreativprozess.
Ich würde gerne noch eine Frage stellen zum Nachwuchs hier im Sauerland, zum Thema Journalismus oder auch Marketingbereich. Wie siehst du das?
Ja, Marketing.ke ist riesiger Nachwuchs. Wir haben hier in Schmallenberg jede Menge kleine Agenturen, neue Agenturen, die sich da im ganzen Bereich Social Media, aber auch KI, Cybersicherheit gründen und auch über das Sauerland hinaus arbeiten. Also das sehe ich als sehr gut an. Die Menschen sind alle aufgeschlossen dazu. Also wir haben so viele Talente, die dann aber ihre Familie groß sind und dann mal aus dem großen Geschäft raus sind und das aber jetzt wieder hier mit den gleichen Mitteln und Möglichkeiten für uns aufbauen. Also wir werden da alles im Sauerland anbieten können, was es im Großen auch gibt.
Mhm. Wir gucken nochmal langsam auch zum Abschluss kommend auf dein, ja, man kann das so sagen, Lebenswerk. Denkst du manchmal auch mal ins Kürzertreten oder denkst du daran, deine Arbeit zu verändern? Wie muss man sich das vorstellen?
Das haben wir ja schon verändert, dadurch, dass wir die Einzelfirma Woll, Hermann Hoffe, in eine Genossenschaft einbringen. Der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber er steht vorm Abschluss. Damit ist ja der Weg in andere Hände, in mehr Hände, in eine Zukunft schon geebnet, mit dem Hintergrund, dass man ja nicht ewig eine Sache machen kann. Das Alter wird irgendwann seinen Tribut fordern, ob man will oder nicht. Und das andere ist, solange man ja Spaß hat an der Sache, dass auch noch angenommen wird, dass man merkt, es wird gebraucht, dann kann man sich einbringen. Dann geht es ja nicht um kürzer treten, sondern es geht vielleicht darum, einen anderen Zeitplan zu haben oder eine andere Geschwindigkeit einzulegen, weil das ja auch manchmal nicht mehr geht. Also bestimmte Dinge kann man ja im Alter auch nicht mehr so schnell und gut machen, zum Beispiel Social Media. Also wie schnell die da aus dem Material im Filmchen zusammenstellen auf ihrem iPhone, das gelingt mit der Motorik, die wir gelernt haben, nicht mehr.
Ja, sind ehrliche Worte. Ja. Welche Projekte hast du dir vorgenommen für die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre?
Also ein Projekt, was jetzt aktuell ansteht und wo wir in den Ferien mit beginnen werden, ist die Sauerlandrundfahrt zusammen mit dem Schmallenberger Tourismus.
Hast du gerade schon kurz erwähnt?
Erwähnt.
Und jeden Freitag?
Jeden Freitag um 8.30 Uhr in Schmallenberg vom Holz- und Tourismuszentrum mit dem Reisebusunternehmen Hunau-Reisen und eben diese Sauerlandrundfahrten mit unseren Personen auch auf der Fahrt erzählen, aber auch ganz bestimmte Orte mal anfahren, die man sonst nicht anfährt, Personen dort treffen oder Dinge sehen, die man sonst nicht sieht. Trotzdem auch diese ganze Fototour machen oder das ein oder andere Highlight anzufahren, was man sehen muss und dann in 8 Stunden wieder zurückkommen. Da kann am Ende um 16 Uhr auch mal eine kleine Lesung noch in einem Café oder Hotel sein, was auf der Strecke liegt. Oder ein Aperitif noch zu trinken sein oder mittags eine Bratwurst an einer besonderen Frittenbude.
Jetzt hast du in deinem Leben schon unglaublich viele Menschen kennengelernt, in deinem beruflichen Leben auch. Ich wollte noch mal einmal nachhaken, kannst du mir mal ein oder zwei Begegnungen nennen, Menschen nennen, die einfach besonders hängen geblieben sind, wo du vielleicht noch auf deinem, ich sag mal, Todesbett dran denken wirst, weil sie einfach so skurril, außergewöhnlich waren?
Ja, das kann ich schnell nennen. Also zwei der entscheidenden Menschen, oder drei sind es, die habe ich in meiner Zeit bei Falke kennengelernt, nämlich die damaligen Falke-Brüder 1969, die das Unternehmen geführt haben. Und den Franz Otto Falke, den habe ich bis ja, in deine Schlusszeit, sind wir uns begegnet, haben miteinander gesprochen, Interviews geführt. Der hat mich in seinem ganzen Verhalten auch geprägt. Der hat mir auch während der Lehrzeit einige Lehren erteilt, die man nie im Leben wieder vergisst. Auf eine sehr väterliche Art und Weise.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel hatten wir mal einen Messestand in Köln gemacht, einen richtig großen, und hatten richtig reingehauen. Und der Verkaufsleiter, Produktmanager meinte, da müssen wir uns auch jetzt mal einen schönen schönes Abschiedsessen gönnen, geht dann in so ein Kölner Nobelrestaurant rein und da liegt der Hummer da, ja komm, essen wir Hummer. Da kam dann hinter eine Rechnung raus, die konnten wir, so viel Bargeld hatten wir gar nicht, dass wir es bezahlen konnten, mussten alles zusammenkratzen, aber ich musste sehr hinter abrechnen. Und dann kam ich nach 14 Tagen, hatte noch Urlaub wieder, dann habe ich erstmal eine persönliche Audienz bekommen.
Das passt wieder zum Sauerland.
Das passt zum Sauerland, hätte ich Sauerland
erwartet. Positives bodenständig sein.
Ja, ne? Ja, da nicht übertreiben, das steht in keinem Verhältnis. Mhm. Oder das passt einfach nicht so. Mhm. Das war also, der andere war sein Freund, der Klaus Gerbin, der künstlerische Berater auch von Falke, der auch Falke designmäßig und alles geprägt haben. Das war aber sein Freund. Und ja, den haben wir in der Werbeabteilung natürlich immer begegnet und alles das, was der gemacht hat, wie er es gemacht hat, den habe ich auch bis zu seinem Lebensende, bin ich neben ihm gewesen und alleine seine Beerdigung war dann schon ein Erlebnis, weil dort hat kein Pastor und kein anderer die Rede gehalten, sondern die hat er selber gehalten, die war Jahre vorher auf Band genommen worden und Kollegin hatte die aufzubewahren und an dem Tag aufzuspielen. Man hat da gespürt, also klar, der Abschied ist da, aber man kann ja ganz viel Positives daraus mitnehmen. Und das war so. Das andere war dann mein Ausbilder, der Klaus Fenger, der aus Hagen kam und der mich dann später zurückholte, mir ein Telegramm schickte, ich könnte auch sofort in der Werbeabteilung anfangen. Und als ich dann so 2-3 Monate da war, sagte er so, ich mache jetzt hier meine Afrika Expeditionstour und da ist die Münchner Modewoche mit Presse und allem drum und dran. Ich weiß ja ungefähr, wie das geht. Aber der hat wirklich ins Wasser gesprungen, aber wir haben auch bis vor ein paar Jahren, ist er anderthalb Jahren gestorben, so ein tolles Verhältnis gehabt und ja, eigentlich immer wieder das Sauerland zelebriert, die Dönekes, die passiert waren, diese Geschichten, die auf den Messen waren und die dann auch lebensbezeichnend waren. Also dieses Verständnis in Situationen miteinander umgehen, von den Hierarchiestufen, also schnell erkannt haben, zum Beispiel, dass so ein Messebauteam nicht entscheidend ist, wer das plant und wer da die tollen Ideen hat, sondern diejenigen, die den Pinsel in der Hand haben oder den Hammer auch mal auf den Fuß fallen lassen können.
Ja, absolut. Kannst du uns zum Schluss noch mal irgendein Geheimnis oder irgendeine Sache, die gerade in Planung ist, über die man schon vorsichtig sprechen kann, kannst du uns noch irgendwas mal mitgeben, worüber sich alle Hörer besonders freuen könnten?
Ja, was heißt Geheimnis, aber wir arbeiten immer an Dingen, die wir machen können, an Sondermagazinen, an Themen, die wir aufarbeiten können. Dann überlegt man natürlich, ist das wirtschaftlich, kriegt man das hin? Also da wird es einige interessante Sachen geben, wo wir ganz spezielle Themen auch historisch aufbereiten. Aktuell wird was zum 80-jährigen Ende des Krieges kommen, das ist aber schon auch bekannt. Und in die Richtung werden wir mehrere Dinge machen, wo wir als Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, wo wir auch aber heutige Menschen auch ihre Gedanken dazu bringen lassen werden, dass das kann zu allen möglichen Themen gehen.
Dann schließen wir mal jetzt diesen Themenkomplex nochmal mit der wirklich an der Stelle finalen Frage. Was wünschst du dem Sauerland?
Also ich wünsche dem einfach, bei sich zu bleiben, zu dem zu stehen, was man jetzt wirklich über Jahrhunderte und wenn man so will, über die letzten 50, 60 Jahre geschaffen hat. Da das vieles Gutes von mitzunehmen, auch an den Neuerungen zu arbeiten, wie man das immer gemacht hat, Fortschritte in der Welt umherzureisen, auch Tipps aus Australien mal anzunehmen, was wir hier tun, oder aus Amerika oder wo auch immer her, um bei sich zu bleiben und stolz auf das zu sein, was hier ist und vieles davon versuchen zu erhalten, um es an die Kinder auch weiterzugeben und eben zum Beispiel dafür zu sorgen, dass nach Möglichkeit keine, aber nicht mehr sehr viele Windräder auf die Höhen kommen.
Was würde denn der Journalist Hermann Hoffe sich gerne noch mal fragen, was vielleicht in diesem Podcast und in all den anderen Interviews, die du schon gegeben hast, noch nicht so wirklich thematisiert wurde?
Ja, wo wir angefangen haben, sind ja wirklich die Fragen, die ja hier auch zu einer großen Verunsicherung in dem katholischen Sauerland gesucht haben oder dem abendländisch-christlichen Sauerland, die katholische Kirche und das, was da mit den Missbrauchsfällen und der Entfremdung auch von der Kirche passiert ist. Hat der Bischof ja auch aufgefordert, wir müssen darüber sprechen, wir müssen nicht tabuisieren, sondern wir müssen jetzt darüber sprechen. Wir haben das mit einem Podcast schon angefangen. Das wünsche ich mir, dass wir das intensiver machen können und dann aber auch wirklich die Themen so benennen, wie sie sind und nicht drumherum reden, sondern will nur ein Beispiel nennen, da wird immer vom Missbrauch geredet und vom sexuellen Missbrauch. Aber es wird nicht gesagt, welcher sexuelle Missbrauch hat stattgefunden. Das heißt, jeder versteht da unter Umständen was anderes drum. Also muss man es auch mal klar benennen, was ist da, was hat der Priester gemacht? Dann kann man nachforschen, warum hat er es gemacht, wenn er noch lebt, und stellt ihn auch zur Rede im Zweifelsfall. Also das gehört auch dazu. Auch Priester dürfen, sind Menschen, die genauso Fehler machen können wie wir alle. Und schwarz und weiß gibt es eben dort auch. Und, aber da muss man offen darüber reden und nicht verklausuliert. Und also das ist so mein persönlicher Wunsch, weil ich mit dem Thema Kirche, Glaube auch eine Menge anfangen kann. Einfach als Beispiel, als wir groß geworden sind, 18 Jahre, war deutsch-französische Freundschaft das Größte. Und unser Vikar in Gleidorf, war nicht unser, aber der Vikar in Gleidorf, der bot dann mit der Jugendgruppe zusammen immer 14-tägige Fahrten nach Frankreich oder England an. Die habe ich zweimal mitgemacht. Das waren so traumhafte, fantastische Erlebnisse, andere Länder kennenzulernen, miteinander in Tessé zum Beispiel zu sein, was damals gerade anfing. Das gibt einem dann so viel. Dann ist man Weltbürger und trotzdem ist man Sauerländer, weil wir haben dann in Monaco gezeigt, dass auch Sauerländer ohne Übernachtung 12 Stunden in Monaco leben können.
Man könnte jetzt vielleicht festhalten, so als Klammer, dass, sagen wir mal, Transparenz, was du gerade zum Thema Kirche erzählt hast, und den Geschehnissen, und Authentizität, dass man mit den beiden Sachen so aus High-Level-Sicht immer richtig fährt.
Also, das auch zu sagen, auch wenn es mal hart ist, sich die Meinung zu sagen und zu sagen, ohne dann zu sagen, ich rede nicht mehr mit dir oder ich spreche nicht mehr, das ist wichtig, diese Bereitschaft auch, das zu sagen, was nicht gut ist, und nicht unterdrücken, und aber auch dann wieder zu versöhnen und das Gute im anderen zu sehen.
Ja, Mann, 4 letzte kurze, ganz kurze Statements, persönliche Fragen für dich. Morgens lieber Zeitung oder Podcast und Internet?
Zeitung schon lange nicht mehr. Podcast auch nicht, sondern aktuell, ja, so ähnlich. Aktuelles, was auch im Internet läuft.
Ein Lieblingsort im Sauerland?
Kückelern.
Du bist eher aus dem Team Print oder digital?
Ich bin nach wie vor Team Print, aber digital ist nicht aufzuhalten.
Kaffee oder Rotwein beim Schreiben?
Sowohl als auch. Tagsüber Kaffee und abends, wenn es mal möglich ist, auch gerne Rotwein.
Ja. Vielen, vielen Dank. Das hat viel Spaß mit dir gemacht. Dann drücke ich jetzt mal auf den Stopp-Knopf auf den virtuellen. Und ich würde sagen, zum eingeläuteten Feierabend könnten wir jetzt eigentlich mal übergehen zu einem kühlen Bier am Freitagabend, oder?
Ein frisches Pilz wäre schon jetzt angebracht.
Auf der Terrasse vom Berghotel. Dann stoßen wir gleich nochmal drauf an. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier mal so ein bisschen das Sauerländer Herz auszuschütten.
Hat funktioniert. So, da drücken wir drauf und dann können wir weitergehen. Super, sehr schön.
Das war der Podcast Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zu einer erholsamen Auszeit bei uns im schönen Sauerland.